Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Wann ist ein Mann ein Mann? Das sang der deutsche Sänger Herbert Grönemeyer im Jahr 1984 und fügte der Frage gleich eine ganze Reihe Antworten bei, zum Beispiel, ich zitiere, Männer weinen heimlich oder Männer sind einsame Streiter oder auch Männer sind allzeit bereit. Grönemeyer zählt da einige griffige Aussagen auf und man mag meinen, das sind alles Klischees, aber sie haben doch einiges zu tun mit den Rollenmodellen, denen Männer begegnen. Ja, was sind Männer eigentlich? Was für Rollen haben sie heute, 26 Jahre nach diesem Song und ungefähr 40 Jahre nachdem die emanzipatorische Bewegung der Frauen begann? Will man einigen Soziologen glauben, scheint über die Frage nach dem, was Männer eigentlich sind, was für Rollen sie noch haben, einige Unsicherheit zu herrschen. In einem ersten Teil haben wir mit zwei Männern gesprochen, heute im zweiten Teil dagegen mit zwei Frauen. Zu Gast sind heute Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Kanada, Wohnsitz in Zürich, und Katharina Fischer, Theaterpädagogin mit Wohnsitz in Bern. Die erste Frage, und das wird die gleiche Frage wie an die Männer sein: Welchen Männerrollen sind Sie denn als Kind begegnet? Katharina Fischer.
Ich bin in einem Pfarrhaus groß geworden und da war die Männerrolle, die mir als erste begegnet ist, die meines Vaters. Mehrheitlich hat er seinen Beruf als Berufung gesehen und hat sich darüber definiert und war oft auch glücklicherweise deshalb zu Hause. Das ging viel um Würde und Haltung und Ernsthaftigkeit in den Aussagen. Und den Haushalt hat er meine Mutter überlassen und die Kindererziehung haben sie sich eigentlich geteilt, aber das war schon eine spezielle Männerrolle, die ich in meinem Umfeld sonst nicht fand. In meinem Umfeld sonst war es ganz klar, die Frau zu Hause, der Mann geht arbeiten, die ganze Kinderbetreuung liegt bei der Frau und der Haushalt sowieso.
Also irgendwie traditionell, aber doch nicht ganz.
Ja.
Bei Ihnen, Marcy Goldberg?
Ja, ich bin in Kanada in den 70er Jahren aufgewachsen und da hat es geheißen damals, Girls can do anything, boys can do better. Also, das heißt, die Mädchen können alles tun, was die Buben tun können und sogar besser. Und ich hatte nie das Gefühl beim Aufwachsen, dass ich benachteiligt sein sollte als Frau. Auch in unserer Familie, also diejenige, die immer irgendwie auf Leiter geklettert ist, um irgendwelche Glühbirnen auszuwechseln oder so, das war meine Mutter oder meine Tante, die auch in den Pfadfindern war. Also der Vater und der Onkel waren eher mehr so der Sesseltyp.
Aber diese Unsicherheit, von der jetzt die Rede ist, also man sieht es in den Medien, man kann es überall nachlesen, es gibt Sachbücher dazu, es gibt sogar Untersuchungen dazu. Im Moment scheint der Mann irgendwie verunsichert zu sein, was er überhaupt soll. Spüren Sie das auch?
Ja, das spüre ich schon. Das kommt mir manchmal so entgegen. Und ich hatte so, habe mir das überlegt, weshalb ist das eigentlich so? Mir kommt es ein bisschen so vor, als hätten die Männer, um sie jetzt mal pauschal zu benennen, als Gruppe zu benennen, vor circa 20 Jahren mal gesagt, ups, ja, das stimmt ja eigentlich, was jetzt die Frauen jetzt möchten, das ist tatsächlich ein Ungleichgewicht. Jetzt möchten wir uns aber wirklich bemühen, dass wir dann das Richtige tun und Platz machen und haben dann aber in diesem Platz machen auch ein bisschen vergessen oder die Ängstlichkeit eben bekommen, dass sie trotzdem noch ihren Anspruch durchbringen können, nicht gegen die Frau, sondern grundsätzlich, weil sie ihr Interesse ist. Und die Frau hat gleichzeitig den Platz nicht ganz so erobert, wie sie es angekündigt hat. Also sie wollte mehr Platz, aber dann hat sie ihn nicht genommen oder beim kleinsten Gegenwind oft auch ein bisschen zur Seite gekippt. Also ich sage jetzt nicht die emanzipierte Frau oder die Feministin, da finde ich das nicht, aber bei den Frauen, die im Zuge des Feminismus nachgegangen sind, ist dann oft auch die Entscheidung, jetzt wirklich die Konsequenzen zu tragen, manchmal gar nicht so deutlich zu spüren.
Das klingt nach Verwirrung auf beiden Seiten. Sehen Sie das auch so, Musiker?
Nein, ich sehe das nicht so.
Okay.
Und aus verschiedenen Gründen. Ich denke, einerseits, das Thema wird extrem aufgebauscht in den Medien im Moment. Also ich denke, da wird eher einfach übertrieben oder es gibt dieses Trittbrettfahrerphänomen und plötzlich hat man das Gefühl, irgendwie nur noch Verzweiflung auf allen Seiten. Ich bezweifle, dass diese Verzweiflung da ist, so in dem Ausmaß. Gleichzeitig denke ich, das ist auch eine kulturelle Frage auch. Ich denke, so wie ich das beobachte, werden diese Themen in der Schweiz anders gehandhabt oder vielleicht, also es gibt die Schweiz, dann gibt es den deutschsprachigen Raum, dann gibt es Europa und also
und
ich als Nordamerikanerin oder jemand aus dem englischsprachigen Raum, ich denke, da werden die Sachen zum Teil anders diskutiert und gehandhabt.
Wie wird denn anders diskutiert?
Ich denke, in dieser Art von Situation gibt es immer eine Bewegung und dann eine Gegenbewegung. Und es gibt dann auf beiden Seiten wird übertrieben. Und ich denke, wir dürfen nicht vergessen, also wenn man von der Frauenbewegung redet, also die Frauen waren sehr lang und sind es immer noch in vielen Teilen der Welt extrem benachteiligt. Frauen konnten nicht das Haus erben, durften nicht studieren. Also es gibt noch Teile der Welt, wo es Probleme gibt wie Genitalverstümmelung und all diese Sachen. Also das Problem ist längst nicht gelöst. Aber was irgendwie in den Medien vor allem eingeschlagen hat, ist diese Idee von einem extremen Feminismus. Wir brauchen die Männer nicht mehr, wir schaffen sie ab, wir gehen dann alle irgendwie zur Samenbank und brauchen die Männer nicht mehr. Und ich meine, solche Fälle gibt es schon, aber ich denke, die sind nicht wirklich stellvertretend für die Frauenbewegung. Und jetzt hat es ein bisschen so ins Umgekehrte gekippt, wo es jetzt Männerorganisationen gibt, jetzt hier in der Schweiz, die Frauenhäuser abschaffen wollen, weil sie das als Bedrohung gegen die Männlichkeit sehen. Und ja, ich denke, also da ist
es gibt's
auf beiden.
Das ist diese Interessengemeinschaft Antifeminismus, IGAF.
Genau. Und jetzt, man hat das Gefühl, es gibt einfach zwei Extremen, die sich willentlich gegenseitig falsch verstehen. Und die normalen Menschen sind, glaube ich, nach wie vor mit den gleichen Problemen konfrontiert. So Männer wie auch Frauen. Wie kommt man weiter im Leben? Wie verdient man sein Brot? Wie geht es mit der Kindererziehung? Also ich denke, da gibt es einiges, was man lösen muss. Auch die ganzen wirtschaftlichen Probleme, die wir haben. Aber dass wenn ich lese, irgendwie die Männer sind mit Aussterben bedroht oder so, dann kann ich nur lachen. Ich denke, das ist absurd.
Ja, ich sehe in meinem Umfeld auch nicht diese Extremproblematik. Die begegnet mir nicht. So wie das jetzt Marcy erzählt hat, das finde ich auch aufgebauscht.
Aber die Verunsicherung, die spüren Sie überhaupt nicht, Marcy?
Also doch, eine Verunsicherung ist schon da. Ich denke, so wie man früher gelebt hat, das war wahrscheinlich für alle nicht so befriedigend. Und das ist vielleicht der Punkt, oder? Dass die Idee damals von einer sogenannten Frauenbefreiungsbewegung, eigentlich ging es darum, einfach die Menschheit zu befreien. Weil die Idee war nicht irgendwie, Männer haben irgendwie seit immer die Frauen unterdrückt, jetzt wollen die Frauen die Männer unterdrücken. Es ging darum, wir waren alle in Rollen eingezwängt, die für alle ein bisschen unbefriedigend waren. Und jetzt wollen wir ausbrechen und das alles neu aufteilen. Und das heißt, die Frauen waren benachteiligt, weil sie weder arbeiten noch studieren noch wählen durften. Und die Männer hatten auch, also die waren nie zu Hause, hatten die Kinder nicht, haben ganz andere Sorgen, weil sie das Geld verdienen mussten. Ich meine, das ist auch nicht so lustig. Man hat sie in den Krieg geschickt, also ist keine Frage, das Leben war auch für Männer nicht so einfach. Und die Idee, dass man zum Beispiel zusammen die Kindererziehung macht und so, dass die Idee von so etwas wäre, alle profitieren davon, auch die Kinder, und man hat ein schöneres Leben. Also so habe ich das immer verstanden.
Aber jetzt zu diesen Rollen. Wir haben schon mal gesagt, Männer wurden zum Beispiel irgendwie in den Krieg geschickt. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus meinem Leben als Mann, als ganz junger Mann. Ich ging da in die Tanzschule, um mal irgendwie Standardtänze zu lernen. Und dann wurden da die jungen Frauen auf einer Seite des Saales aufgestellt. Die mussten sich da hinstellen. Und wir als junge Männer wurden auf der anderen Seite aufgestellt. Und auf ein Zeichen der Tanzlehrerin und des Tanzlehrers mussten dann die Männer losrennen und die Partnerin ihrer Wahl erobern. Also quasi so ein Jäger- und Opfersystem wurde da etabliert. Nun hat man sich nachher ellenlang darüber unterhalten, dass die Frauen das sehr, sehr entwürdigend fanden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nur hat niemand die Männer danach gefragt, wie sie das eigentlich fanden. Ich fand es nämlich eigentlich auch entwürdigend. Dass man sich diese Frage nie gestellt hat, darüber beklagen sich doch die Männer heutzutage.
Aber es stimmt nicht, dass niemand die Frage gestellt hat. Und ich denke, die ganze Entwicklung hin von zum Beispiel Women's Studies, also von Women's Studies hin zu Gender Studies, sollte genau das wieder gut machen. Weil als die sogenannten Women's Studies gekommen sind, und das war schon vor allem in den 70er Jahren, es ging darum, dass man in vielen Fachbereichen die Frauen ausgeschlossen hatte. Oder Literatur, man hat Bücher von Männern gelesen. Geschichte, man hat die Taten von Männern analysiert. Und Medizin, man hat nur Probanden, männliche Probanden genommen. Man wusste nicht, ob die Medikamente auch für Frauen gültig sind. Und die Idee von Women's Studies war, jetzt müssen wir untersuchen, wie geht es denn Frauen? Und irgendwann, und ich muss sagen, im englischsprachigen Raum gab es das bereits in den 80er Jahren eben, ist man dann einen Schritt weitergekommen und hat gesagt, ja genau, aber wenn wir dabei sind, diese Rollen zu dekonstruieren und diese Fragen zu stellen, dann reicht es nicht, wenn wir uns nur mit Frauen beschäftigen. Wir müssen auch schauen, wie es den Männern dabei geht.
Stimme ich stückweise zu. Zum anderen ist es ja so, dass die Frauen haben diese Women's Studies entwickelt. Also es waren die Frauen, die sich für ihre Belange einsetzen wollten. Und es gab da tatsächlich nicht gleichzeitig Männer, die sich für diese Belange einsetzen. Also wenn man das Beispiel vom Tanzkurs nimmt, dann müsste man eigentlich sagen, es ist ja nicht an der Frau zu sagen, oh, die armen Männer, ist für euch das nicht schlimm? Mhm. Sondern es ist an den Männern zu sagen, hey, das stinkt uns aber ehrlich gesagt auch so. Mhm. Und das ist, glaube ich, nicht so ganz geschehen. Mhm. Oder das geschieht jetzt in der Extremform, das ist alles total doof und Frauenhäuser sind nur Männerhass. Aber sich einsetzen für die eigenen Belange und sagen, das ist männlich, das wollen wir gerne so behalten und das geht nicht gegen die Frau, sondern das ist für den Mann. Mhm. Das vermisse ich manchmal ein bisschen.
Mhm. Ich denke, das Beispiel mit der Tanzschule ist super, weil das zeigt genau, das ist eine schlimme Situation für alle Beteiligten. Ich weiß nicht, in welchem Jahrzehnt das stattgefunden hat.
Das war vermutlich in den 70er Jahren.
Das ist, ich hoffe, dass das nicht mehr so stattfindet. Wobei ich hoffe trotzdem, dass die Leute Standard tanzen lernen, weil das könnte auch schön sein. Aber ich war damals nicht hier in der Schweiz. Aber so wie ich das mitgekriegt habe, ich meine, ich weiß nicht so, der Journalist Benz Friedli hat das ein paar Mal in seinen Kolumnen angesprochen, also, dass er in den 80er Jahren in irgendwelchen Männergruppen war und die sind dann irgendwie so Hodensäcke baden gegangen oder ich weiß nicht so. Also ich denke, das hat schon in der 80er-Bewegung gegeben. Ich denke, was jetzt anders läuft, ist, dass diese Verunsicherung, die man spürt, die hat unter anderem damit zu tun, dass ganze Systeme nicht mehr funktionieren wie früher. Mhm. Ich meine, das sehe ich also gerade in der Wirtschaftswelt oder gerade im Bildungssystem, das, wo es jetzt so viele Umwälzungen gibt, es gibt überhaupt große Verunsicherungen und Unsicherheiten. Und in solchen Fällen tendieren die einen dazu, sich auf die gewohnten Muster zurückzufallen. Und dann für die anderen ist das unbefriedigend. Und dann kommen vielleicht diese Fragen.
Mhm. Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS4 News. Unser heutiges Thema sind Männerrollen und trotzdem. Heute zwei Frauen zu Gast, nämlich Katharina Fischer, Theaterpädagogin aus Bern, und Marcy Goldberg aus Kanada, aber wohnhaft in Zürich, Filmwissenschaftlerin, muss ich noch sagen. Marcy Goldberg, wir haben es jetzt von Ihnen gehört, dass man im englischsprachigen Raum doch auch ein bisschen anders umgeht mit diesen Fragen. Die Verunsicherung, die haben wir festgestellt. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel von zwei Männerforschern und die ein paar ziemlich provokative Sachen sagen dazu, nämlich zum Beispiel Lionel Tiger, ich kann nichts für den Namen, der ist Professor, ist ebenfalls aus Kanada, der ist Professor für Anthropologie an der Rutgers University in New Jersey und der sagt, die Geschlechterdiskussion, die befinde sich auch heute noch fest in weiblicher Hand, es brauche neben den Gender Studies, die ja sofort als Female Studies identifiziert, brauche es auch Male Studies, also so männliche Studien.
Gibt es ein Datum für diese Aussage?
Ja, 2010.
Aha, wirklich? Mhm. Okay. Also ich denke, es stimmt eben nicht. Das ist genau der Punkt. Die Gender Studies sind ins Leben gerufen worden als Ergänzung zu den Women Studies. Und die Idee, also wenn die Männer sich nicht dafür interessieren, dann, so wie Katharina Fischer vorher gesagt hat, dann können die Frauen nichts dafür. Ich habe auch, also in meinem Fachbereich im Film, habe ich auch Kurse angeboten zu solchen Themen. Und es kommen vielleicht 20 Frauen und zwei Männer. Hm. Und die Männergruppen, die früher hat man sich auch ein bisschen darüber lustig gemacht, oder diese Männer, die in den Wald gegangen sind und getrommelt haben und so. Ich denke, das ist auch nicht die Antwort. Ich bin mit der Aussage von Lionel Tiger nicht einverstanden. Aber ich denke, in Nordamerika ist man schon ein bisschen, man geht dann schon pragmatischer mit diesen Themen um. Während hier liest man viel mehr, man beschäftigt sich immer noch mit Fragen, irgendwie, was ist typisch weiblich und was ist typisch männlich. Und man kommt immer mit Bildern. Man muss nur in den Medien schauen, Also nicht die Artikel lesen über die Männerkrise, sondern wirklich die Medien analysieren. Wie werden Männer fotografiert? Wie werden Frauen fotografiert? Was passiert im Film? Also wie ist das im Fernsehen? Wie hat eine Tagesschau-Redakteurin auszusehen im Vergleich zu einem Tagesschau-Redaktor? Auf all diesen Ebenen merkt man schon, dass diese gängigen Bilder, die Frauen haben nach wie vor weiblich auszusehen und herausgeputzt und die Männer ein bisschen weniger.
Sind wir wieder konservativer geworden eigentlich in letzter Zeit? Das ist so ein Eindruck vielleicht.
Ja, man hat den Eindruck, wenn man die Schlagzeilen liest und sieht, wie das sich so Männer, extreme Männergruppen bilden, die gegen die Frauen schießen, dann denke ich schon, sind wir jetzt aber wirklich an einem seltsamen Ort gelandet. Und ich habe zu der Frage von vorhin zu Lionel Tiger, ich habe nachgeguckt, Gender Studies an der Universität Basel und Bern, die sind tatsächlich zum Großteil von Professorinnen und Dozentinnen geführt. Mhm. Muss man sagen, ja, der Blickwinkel ist ja dann fast zwungenermaßen ein weiblicher. Und dass man da aber dann sagt, let's do male studies, also dann muss es halt jetzt männlich sein, finde ich, nein, die sollen in die Gender Studies, also die sollen Gender auch für sich beanspruchen und sich da ein bisschen emanzipieren.
Aber warum? Genau, weil wenn es keine Männer gibt in diesen Lehrstühlen, dann ist es nicht, weil man keine Männer anstellt, es ist, weil es wenig Männer gibt, die auf dem Thema forschen, oder wenn, dann geht es oft, dann sind das... Also, das ist vielleicht auch ein bisschen ein Klischee, aber die Männer, die sich mit solchen Themen beschäftigen, die sind dann tendenziell manchmal auch schwul und dann geht es auch um andere Themen, Sexualität und so. Die Idee von...
Das ist ein bisschen ein Klischee jetzt.
Das ist ein bisschen ein Klischee, aber nicht nur. Also, ich denke, man muss nur die Bücher anschauen, zum sehen, wie das funktioniert.
Vielleicht die Rolle als Mann, also dann trotzdem Diskussionspunkt.
Nein, in der Filmwissenschaft ist es auf jeden Fall so, dass die ersten Männer, die angefangen haben, nachdem die feministische Filmkritik gekommen ist, zum sagen, was ist mit diesen Frauenbildern, die ersten Wissenschaftler, männliche Wissenschaftler, die es ein bisschen umkehren wollten, waren tatsächlich schwule Männer. Und die Heteromänner sind dann nachher gekommen. Es gibt einen wunderbaren Text übrigens von einem gewissen Steve Neal. Und das heißt Masculinity as Spectacle, also Maskulinität, Männlichkeit als Spektakel. Und er analysiert das auch, irgendwie die Zwänge, die es gibt, auch für männliche Hauptfiguren im Film. Mhm. Die Frau hat, also traditionell im Film, hat irgendwie musste gut aussehen, ist immer zur Schau gestellt worden.
Und der Mann?
Von der Kamera irgendwie auf eine gewisse Art und Weise gefilmt, dass man immer ihre Körperteile ein bisschen fragmentiert hat. Und der Mann ist irgendwie zusammengeschlagen worden, ist geprügelt worden, musste immer kämpfen. Aber er ist anders dargestellt, also tendenziell. Mhm. Wenn man schaut, wie das kameramäßig oder mit dem Licht oder durch den Schnitt, sehr oft im Film war es früher auf jeden Fall der Fall, dass die Männer diejenigen waren, die Sachen gesehen und gemacht haben, während die Frauen angeschaut wurden und eher eine passive Rolle gespielt haben.
Aber sie wurden auch verprügelt und das ist ja so nett jetzt als Rolle auch wieder. Das ist ja nicht jedermanns Idee.
Das ist genau der Punkt.
Es ist auch ein bisschen verschrien, wenn man sagt, wenn Männer sagen, wir möchten das gern, weil es männlich ist oder es passt uns. Ja. Das hat dann so ein bisschen seltsamen Nachgeschmack noch. Und ich finde, wir sollten uns schon ein bisschen in die Gegend bewegen, dass man sagen kann, das ist auch normal, so wie die Frau auch jetzt zunehmend sagen kann, das beanspruchen wir. Ja. Und das fehlt mir noch ein bisschen.
Das heißt eigentlich, ein Tipp, den man vielleicht mitgeben könnte, Männer, engagiert euch und vielleicht nicht gerade in pro-männlichen Arbeitsgruppen, sondern macht mit bei den Gender Studies tatsächlich. Also dort und macht euch Gedanken zu den Rollen.
Also ja, die Idee, dass man vielleicht mehr miteinander ins Gespräch kommen würde, das halte ich nicht für falsch. Und ich denke, die Idee wäre, wenn man die Rolle neu denkt, dass man versucht, von beiden die Vorteile zu behalten und die Nachteile auszublenden und nicht das Umgekehrte. Mhm. Und ich denke jetzt gerade zum Thema Beauty und so, ist es jetzt ein bisschen in eine Richtung gegangen, wo früher wurden die Frauen ein bisschen viktimisiert durch die Kosmetikindustrie und jetzt werden es die Männer auch. Mhm. Also muss man schon sagen, jetzt müssen die Männer immer mehr, also das ist jetzt ein bisschen ein Widerspruch zu dem, was ich vorher gesagt habe mit dem Tagesschau-Redaktor, aber man sieht das jetzt. Es wird auch erwartet, dass die jetzt irgendwelche Hautpflegecreme und Haarentfernungen
und das entwickelt hat. Sind das Männer, die auf die Idee gekommen sind, oder sind das Frauen? Ja,
das vielleicht. Ist einfach die Kosmetikindustrie, die Geld verdienen wollte. Und das sind genau die Themen, wo ich denke, das hätte sich alles in eine andere Richtung gehen können. Mhm. Nicht, dass die Männer anfangen, auch ihr Schamhaar zu entfernen, sondern dass niemand mehr das tut. Also einfach um nur ein Beispiel zu nennen. Mhm. Und in anderen Bereichen auch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen trivial, aber in anderen Bereichen auch, dass wenn es darum geht, wir teilen die Kindererziehung, dann heißt es, beide sind zum Teil mit den Kindern. Nicht, beide sind 100% am Arbeiten, weil sie sonst über die Runden nicht kommen und niemand sieht die Kinder, weil die immer irgendwie weg sind. Also das wäre, glaube ich, auch nicht die Idee.
Mhm. Das finde ich einen extrem wichtigen Punkt, ja. Mhm.
Ja, eben, also im Zusammenleben zwischen Mann und Frau, nicht immer, aber häufig gibt es Kinder. Und diese Kinder, die scheinen dadurch einiges zu ändern an der Beziehung zwischen Mann und Frau und auch an der Rollenverteilung.
Ja, ich finde, es macht sehr viel aus. Da gibt es ja oft Paare, die ganz andere Vorstellungen haben von Kompetenzen in der Beziehung. Und dann kommt ein Kind und dann entscheidet sich die Frau plötzlich mit diesem schönen Mutterbild, das jetzt da herrscht seit ein paar Jahrzehnten, entscheidet sich die Frau dann zu Hause zu bleiben und so richtig zum Kind zu gucken und die schöne Mutter-Kind-Beziehung so richtig auszuleben. Und dann wird es zu einem konventionellen Modell, das eben die Gleichheit gar nicht mehr in den Raum setzt. Also dass plötzlich die Frau sich so zurückzieht auf die Mutterrolle und der Mann hat dann keine andere Wahl als mehr Geld zu verdienen, ergo ein bisschen Karriere zu machen oder zumindest außerhalb der Familie zu arbeiten.
Es gibt noch etwas, was ich Ihnen aus der Sicht eines Mannes mitteilen kann. Es ist nicht einfach, wenn man sagt, man möchte sich als Mann beteiligen an der Kindererziehung. Das, und das weiß ich aus vielen Gesprächen mit männlichen Freunden, dass es extrem schwierig wird. Es fängt schon bei der Windel an, das selbstständig zu machen, ohne dass die Frau nicht korrigierend eingreift. Und dass alle zuerst mal wirklich darum kämpfen müssen, das auch zu können.
Da musste ich mich sehr, sehr an der Nase nehmen am Anfang. Das hat mir mein Partner damals sehr deutlich erklärt. Und es war so, ich habe das so für mich beansprucht nach der Geburt. Und das musste ich lernen, stimmt. Das ist etwas Weibliches, glaube ich. Wenn eine Frau geboren hat, hat sie das Gefühl, das wäre jetzt ein höherer Anspruch auf die Richtigkeit der Betreuung.
Nun gibt es aber auch Beziehungen, die zu Ende gehen zwischen Mann und Frau und dann kommt dann plötzlich das Scheidungsrecht zum Spiel und dort ist ja ein großes Schlachtfeld. Das ist ja eines, das von Männern immer wieder angeführt wird, als Beispiel dafür, dass sie eigentlich benachteiligt werden.
Aber ich denke jetzt, all diese Beispiele, das sind Situationen, die es speziell gibt in der Schweiz. In anderen Ländern werden all diese Sachen anders gehandhabt, juristisch wie auch strukturell und von den Traditionen her ist die Schweiz die Schweiz will immer ein Sonderfall sein, oder? Und in Sachen Männer- und Frauenrollen ist sie schon ein bisschen ein Sonderfall. Und ich denke, man kann ein bisschen gucken in anderen Ländern, wie diese Sachen gehandhabt werden und man sieht, dass es auch andere Lösungen gibt.
Im Scheidungsrecht sehe ich, dass man, wenn man sich einigen kann, also wenn das Betreuungsmodell schon so war, dass man halb-halb betreut hat zum Beispiel, dass man und man sich einig ist, dann ist das vor Gericht kein Problem, dass das so bleibt. Es ist nicht so, dass das einfach automatisch der Mutter zugesprochen wird. Und ich glaube, es wird oft der Mutter zugesprochen, weil es eben vorher schon diese Betreuungsart war, dass die Mutter mehr zu Hause war. Und dann fragt man sich, wo sollen die Kinder jetzt ihr Haupt zu Hause haben und dann ist das bei der Mutter. Das ist benachteiligend, aber das muss man sich, glaube ich, schon nach der Geburt schon so einrichten, dass man die Betreuung sich teilt.
Was mit gewissen Schwierigkeiten verbunden ist.
Ja.
Ich habe Ihnen noch ein weiteres Zitat versprochen von einem weiteren Männerforscher, wieder aus Nordamerika. Bernie Silbergeld heißt der Mann. Okay. Und der sagt, die Definition von Liebe, die sei einfach weiblich bestimmt. Und plötzlich sollen nun auch die Männer ihre Gefühle zeigen und Ängste thematisieren und kommunizieren über Beziehungen und so weiter. Da dies aber bis jetzt traditionellerweise das Territorium der Frauen war, kommen die Männer vergleichsweise schlecht weg und trauen sich schon gar nicht.
Ich finde nicht, dass die Männer nicht ihre Gefühle zeigen. Ich finde, die zeigen ihre Gefühle sehr deutlich. Ich finde, sie zeigen sie und die Frauen können sich einfach auch bemühen, sie zu lesen.
Ich glaube, ich habe mal ein Buch von Silverberg gelesen. Ich glaube, es war bei ihm das Beispiel, ein Paar ist in die Paartherapie gegangen und der Mann hat die Aufgabe bekommen, seiner Frau zu zeigen, dass er sie lieb hat. Und er hat ihr Auto geputzt.
Oh.
Und das hat dann zu einem großen Streit geführt, weil sie hat das als Liebesbeweis nicht akzeptiert. Und was mich stört jetzt in dieser ganzen Diskussion, wer ist jetzt das Opfer? Oder früher waren die Frauen die Opfer, weil sie einfach gesellschaftlich, juristisch, körperlich überhaupt benachteiligt wurden. Jetzt heißt es irgendwie, die Männer sind die Opfer. Und am Schluss lebt man dann in einer Gesellschaft, wo es nur Opfer gibt. Alle sind Opfer. Und ich denke, das ist eine merkwürdige Haltung auch. Dazu muss man auch sagen, das Klassische, wenn man Gender Studies macht, dann muss man immer auch zwei andere Themen mit einbeziehen. Und zwar, man redet immer von Gender, Race and Class. Mhm. Und das heißt, wenn man herausfinden will, wer hat die Macht in einer Gesellschaft, wer hat das Sagen, wer ist benachteiligt und wer ist es nicht, dann geht es unter anderem um Geschlecht, aber es geht auch um soziale Schicht, Bildung, Beruf und Ethnizität. Und ich denke, wenn es heißt, die Männer sind jetzt auch nicht so gut gestellt und müssen kämpfen und wissen nicht wie, dann hat es sehr auch mit diesen anderen Themen zu tun auch. Und nicht sicher. Nur mit der Tatsache, dass sie Männer sind.
Wir haben angefangen mit einer Frage, die Herbert Grönemeyer im Jahr 1984 als Frage in einem Refrain gebraucht hat. Wann ist ein Mann ein Mann? Haben Sie da eine Antwort drauf?
Ich würde sagen, ein Mann ist ein Mann, wenn er ein, wie heißt das, XY-Chromosom hat und alles Weitere lässt sich gestalten.
Ja,
von der Frau lässt sich gestalten, von der Frau.
Von den Menschen selber.
Okay. Ja, für mich ist er ein Mann, wenn er das dazugehörige Geschlechtsteil besitzt.
Wir haben über Männerrollen gesprochen im heutigen Kulturstammtisch. Zum Gast waren Katharina Fischer, Theaterpädagogin aus Bern, und Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich. Mein Name ist Erik Fackung.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.